Crazy Sexy Wechseljahre, der Für-Sie-Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt die gereizte Frau. Sind die Wechseljahre nur ein persönliches oder auch ein gesellschaftliches Thema? Mein heutiger Gast ist genau wie ich mit Anfang 40 von ihren Wechseljahren ziemlich überrascht worden und ist dann tief eingestiegen in das letzte Tabu der Frauengesundheit, wie sie selbst sagt. Sie will aufräumen mit Mythen und Fehlinformationen und übt laut und deutlich Kritik daran, wie die Gesellschaft mit uns Frauen im Wechsel umgeht. Die Journalistin, sie hat 10 Jahre für die Süddeutsche geschrieben und ist heute Kulturchefin bei Harper's Bazaar, hat ein Buch geschrieben, das genau diesen neugierig machenden Titel »Die gereizte Frau« trägt. Und ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Miriam Stein.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Angela Löhr.
Dein wirklich tolles, sehr beeindruckendes Buch beginnst du mit einem Zitat von Isabella Rossellini, das da heißt, letztendlich macht Altern glücklich. Klar wird man dicker und bekommt Falten, aber eben auch viel mehr Freiheit. Wie glücklich macht dich das Älterwerden?
Mich macht das Älterwerden total glücklich. Ich war tatsächlich auch nicht die glücklichste junge Frau, muss ich sagen. Und ich muss dir ehrlich gestehen, mir ging es tatsächlich als Frau und als Mensch nie besser. Ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich fühle mich wohl in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Lage bin, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Wenn es mir mal nicht schlecht geht, dann weiß ich, dann weiß ich, dass diese Phasen einfach normal sind und verfange mich da nicht so drin. Ja. Und deswegen kann ich Isabella Rossellini da nur zustimmen, dass man tatsächlich freier und glücklicher wird. Zumindest in meinem Fall ist es definitiv so.
Nun sind in den letzten, ich glaube, 3 Jahren oder so, ja, wahnsinnig viele Bücher über die Wechseljahre geschrieben worden. Also irgendwie die sprießen wirklich aus dem Boden, wo ja bis dato das blanke Nichts war, muss man ja mal sagen. Ne? Also es gab ja vorher wirklich fast keine Bücher über die Wechseljahre. Und die meisten heutzutage sind aber eher so die praktischen Ratgeber, die erzählen von eigenen Erfahrungen mit den Wechseljahresbeschwerden in erster Linie. Es kommt sehr häufig so das Thema der positiven Psychologie auch rein. Ein bisschen umdenken, ein bisschen anders denken und so. Dein Buch, Die gereizte Frau, ist aber komplett anders. Also schon der Name provoziert ja und ist und so unterhaltsam, wie dieses Buch auch zu lesen ist, so soll das ja doch was anderes als Tipps im eigenen Umgang mit den Wechseljahresbeschwerden geben. Warum, liebe Miriam, hast du dieses Buch geschrieben?
Es ging eigentlich darum, dass ich mit Anfang 40, sogar glaube ich Ende 30, plötzlich nicht mehr schlafen konnte. Und ich habe vorher wirklich sehr, sehr gut geschlafen und bin ständig aufgewacht und habe einfach wahnsinnig geschwitzt nachts. Und dann habe ich gedacht, gut, ich trage die falschen Sachen, ich habe die falsche Matratze und habe das alles ausgetauscht wie ein Schaf und es ging aber nicht weg. Und dann wurde ich natürlich extrem erschöpft und aus der Erschöpfung wurde schlechte Laune, berühmte Gereiztheit und dann kamen Hautprobleme dazu und ich fühlte mich einfach nicht mehr wie ich selbst. Und dann ging das los, was glaube ich viele Frauen dann erleben, die gehen zum Arzt oder zur Ärztin und werden untersucht und da heißt es, sie sind gesund und es ist doch nichts und psychisch und ich wusste einfach nicht, was mit mir los ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich meinen Körper sehr gut kenne und hatte das Gefühl, dass irgendwas los ist. Und ich bin ja Journalistin und habe dann einfach wild angefangen zu googeln und stieß irgendwann auf das Wort Perimenopause, das ich aber vorher noch nie gehört hatte. Und ich halte mich, wie gesagt, für eine eigentlich echt gut informierte Person. Und dann habe ich da ein bisschen in der Symptomeliste gelesen und fand plötzlich alles wieder, vom Nachtschweiß über die Durchschlafprobleme, schlechte Laune, die Verstimmung. Und da habe ich gedacht, ah, das habe ich, interessant. Und dann kam das so zusammen. Natürlich, ich bin Anfang 40, natürlich verändern sich meine Hormone. Und dann stellte ich fest, ups, ich glaube, du bist in den Wechseljahren. Und ich wusste nicht, was das ist und wann das kommt und wie man damit umgeht. Und das fand ich so skandalös, ja, dass eigentlich eine gut informierte und gut ausgebildete Frau wie ich nichts darüber weiß. Ja. Nichts, außer dass, klar wusste ich, dass man irgendwann aufhört zu menstruieren. Und ich wusste auch, dass man irgendwie vorher 3 Hitzeballungen kriegt. Aber dass es ein Zeitraum ist, dass man nicht mehr schlafen kann, dass man da schlechte Laune von kriegt, dass man Hautprobleme davon kriegt, dass man da Herzrhythmusstörungen von kriegen kann. All diese Dinge, das wusste ich nicht. Und das hat mich so irritiert, ja, und dann wurde ich auch bei meiner Frauenärztin wirklich so ein bisschen blöd abgebürstet, so, ja, das stimmt, Sie sind in den Wechseljahren, aber da müssen Sie jetzt durch, das ist normal, und ich dachte so, wie, das ist normal, das muss man aushalten, was ist denn das hier für ein Quatsch, und wirklich so durchgewunken, und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass die Frauenärztinnen und Frauenärzte das wirklich, und das stimmt wirklich, alleinstehend nicht abrechnen können. Das heißt, wenn du nur zur Gynäkologin gehst, weil du Wechseljahrsbeschwerden hast, dann verdient die Gynäkologin einen Obolus von 15 Euro oder sowas. Oh, wow. Kleine, zweistellige Zahl, weil du aufgetaucht bist. Und es gibt eine sogenannte Diagnosenummer dafür, die heißt N95, habe ich alles recherchiert. Das ist das sind klimakterische Störungen. Klimakterium heißt das ganze Ding. Prämenopause, Perimenopause, Menopause. Und das kann als Diagnose gestellt werden, kann aber nicht abgerechnet werden. Und diese Diagnose, Angela, wurde im Jahr 220 laut dem Koch-Institut über 7 Millionen Mal gestellt. Das heißt, über 7 Millionen Mal war eine Frau bei ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, wurde als in den Wechseljahren diagnostiziert und im Grunde konnte man ihr nicht helfen. Und das hat mich so, auch wirklich, muss ich gestehen, geärgert, ja? Dass ich wirklich dachte, da musst du dich jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Das ist ja verrückt.
Ja, es ist eine wahnsinnig große Zahl an Frauen, ne, die also sowohl hier bei uns in Deutschland als auch weltweit gesehen, dass ein riesiger Prozentsatz ja auch in den Wechseljahren sind. Ne? Also auch bei uns sind es ja Millionen.
Also es sind ich glaube, circa 8 Millionen jetzt. Mhm. Und so lustig, weil wenn man tatsächlich mit Fachpersonal spricht oder auch mit Sheila Delitz spricht, dann erzählen die alle das Gleiche, dass Leute, also gerade Männer, sie angucken und sagen, wieso beschäftigen sie sich denn mit diesem Nischenthema?
Oh.
Und dann denke ich mir immer so, in allen anderen Größenordnungen, sagen wir in Followern oder in Zuschauern oder in Euro, wären 8 Millionen echt viel. Mhm. Ja? Aber in Frauen im mittleren Alter ist es ein Nischenthema, da ist es irgendwie nix, ja. Und es gibt eine Studie von Vodafone, die tatsächlich herausgefunden hat, dass wir im Jahr 2030 weltweit 1 Milliarde Frauen in den Wechseljahren haben. Und ich finde, da kann man wirklich, also es ist eh absurd, von Nische zu sprechen, aber dann ist es noch absurder. Und deswegen fand ich das so verrückt. Und ich habe ja das Buch, das kam letztes Jahr im April raus, und ich habe seitdem mit sehr vielen Frauen sprechen dürfen und sehr viel öffentlich sprechen dürfen. Und ich stellte halt fest, und das weißt du vermutlich auch, dass es sehr, sehr vielen Frauen so geht. Gerade wenn sie eben mit Anfang 40 anfangen, Symptome zu zeigen, wo dann alle denken, wieso, das kann doch nicht sein, ich bin doch noch viel zu jung.
Ja. Ja, also mir ging es ja selbst auch so. Ich meine, deshalb habe ich ja auch angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich persönlich habe das jetzt nie als Nischenthema gesehen, aber es wurde schon, also ich mache das ja jetzt auch mit meinem Online-Magazin Lemon Days seit über sieben Jahren. Und ich bin immer wieder auch gefragt worden, so warum machst du das? Warum gehst du auch mit so einem persönlichen Thema denn überhaupt raus? Ne? So, deshalb auch der Titel für diese heutige Folge. Also ist das, wie siehst du das? Ist das, oder wie ging es, erstmal vielleicht die Frage, wie ging es dir persönlich damit, jetzt unabhängig davon, dass du dann ziemlich schnell recht stinkig auch darauf warst, wie das so gesehen wird und wie die Gynäkologen damit, nicht alle, aber wie einige Gynäkologen damit umgehen, wie das eben auch nicht vernünftig abgerechnet werden kann und so. Wie ging es dir persönlich damit?
Ich fand, also die Symptome waren bei mir, glaube ich, relativ stark. Ich glaube, das hat nicht jede Frau so schlimm. Ich hatte dann auch Probleme mit Schwindel und mit den Ohren und das war schon wirklich unangenehm. Es hat mir aber immens geholfen, dann irgendwann zu wissen, was es ist und woran es liegt, dass ich eben keine furchtbare Krankheit habe, dass ich nicht irgendwie Tumore oder irgendwas Schreckliches habe. Das hat die Panik tatsächlich so ein bisschen reduziert. Und ich habe mich dann tatsächlich nach langer Recherche dafür entschieden, da medikamentös vorzugehen. Ich nehme bioidentische Hormone. Und das hat es tatsächlich bei mir echt verbessert. Es ist nicht weg, also ich habe immer noch Phasen, in denen ich sehr schlecht schlafe, aber es ist grundsätzlich viel besser als vorher. Dann hat mir einfach so ein bisschen die Informationslage, also dass ich mehr darüber wusste, auch geholfen, so Sachen zu fragen, wie können wir vielleicht mal Vitamin B12 checken, ja? Mhm. Hätte ja vorher auch nicht gedacht. Oder Vitamin B3. so lustige Untervitamine, die zum Beispiel für Konzentrationsschwäche sorgen können oder für Haarausfall. Und ich habe im Grunde die Mängel in den letzten Monaten so ein bisschen behoben. Hatte ich, war bei mir alles im Mangelbereich. Und seitdem geht es mir deutlich besser. Und ich habe meine Ernährung komplett umgestellt tatsächlich. Also ich bin jetzt fast vegan. Das hilft mir auch sehr. Ich würde aber bei all diesen Dingen, ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass es nicht für jede ist. Ja? Jede kann sich das so raussuchen, wie sie möchte. Ich würde nie sagen, dass man muss unbedingt Hormone nehmen. Es gibt wirklich genug Frauen, die die Symptome auch ohne Hormone in den Griff bekommen. Aber je mehr man eben darüber weiß, also hätte mich jemand aufgeklärt, hätte mir jemand in einem Gespräch gesagt, es kommt am Anfang zu einer Östrogendominanz, ja, und deswegen hast du ganz dolle Blutungen und deswegen kannst du auch Herzrhythmusstörungen und Migräne plötzlich bekommen, dann hätte ich darauf anders reagieren können. Und dieser Spruch, da müssen sie jetzt durch, ist halt echt mal, wenn ich das so lapsch sagen darf, für die Tonne, weil man muss in der Tat gar nichts, ja. Und wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass es wichtig ist, dass, keine Ahnung, mir war es wirklich mit der Haut, das klingt so bescheuert, aber ich hatte so schlimm Rosazea, dass die Leute mich auf der Straße angehalten haben und mich gefragt haben, was mit meinem Gesicht ist. Und das sieht man jetzt nicht mehr, aber ich habe das Foto auf meinen Instagram-Account gestellt, weil es wirklich krass war. Und das war irgendwie für mich der Dealbreaker, so dass es mir nicht gut ging, war das eine, aber das jeder sehen kann, das war mir irgendwie zu viel. Und dann habe ich erst ganz viele verschiedene Antibiotika genommen und das ging weg und kam immer wieder. Und dann merkte ich wirklich, dass wenn ich Zucker weglasse, dann geht's weg. Und ich habe wirklich dann in einem Stück, glaube 4 Monate, sehr konsequent keinen Industriezucker gegessen, aber auch kein Weißmehl und dann ging's weg. Das mache ich heute so nicht mehr, aber ich stelle halt fest, dass wenn man so lange auf bestimmte Sachen verzichtet, dann geht man nicht mehr richtig in die Ernährung zurück, in der man vorher war. Schmeckt auch nicht mehr. Das meine ich damit, dass es einfach, also ich würde jetzt keiner Frau sagen, hör auf Fleisch zu essen oder so, um Gottes Willen, nein. Aber, dass man so ein bisschen experimentiert und lernt, was dem Körper vielleicht nicht so gut tut.
Also es ist sozusagen auch diese Wechseljahre sind so sehe ich das ja auch immer so eine Chance, um das eigene Verhalten und das eigene Verhalten mal komplett zu reflektieren und das auch mal so mit dem Gesundheitszustand oder dem Versorgungszustand so abzugleichen mal, ne, und dann zu gucken, okay, was kann ich denn tun, weil ich meine, wir brauchen unseren Körper ja noch ein Weilchen, wir wollen ihn ja noch haben, wir wollen ja das Leben noch weiter genießen, noch lange genießen, und da sind die Wechseljahre, also zum einen sind die ja, finde ich, immer so auch geistig so ein Weckruf, aber sie sind auch echt eine Chance, sich selbst mal so zu stabilisieren, also unter die Lupe zu nehmen erstmal.
Auf jeden Fall, und das ist ja auch interessant, weil das, was verbinden wir womit, ne? Also Stichwort emotionales Essen, Stichwort Alkoholkonsum, und mir tat zum Beispiel Alkohol überhaupt nicht mehr gut. Also ich habe wirklich so Kater gehabt wie schwerste Seekrankheiten. Also wirklich mit.
Ja, das kenne ich auch.
Und ja. Baum dreht sich und ich hatte nicht viel getrunken. Und dann habe ich irgendwann einfach gedacht, ist es das wert? Ja, warum ist es mir so wichtig, 2 Glas Wein zu trinken, wenn ich am nächsten Tag krank bin? Ja? Und ich glaube, dass du total recht hast, dass man einfach der Körper einem selber sagt, was funktioniert und was nicht. Und wir haben als Frauen, ich glaube, in Deutschland eine Lebenserwartung von 87 Jahren und ich bin ja südkoreanischer Herkunft, das geht weit über 90. Und deswegen finde ich es super, was du sagst, weil ja, man will ja diese vielen Jahre, die wir jetzt noch vor uns haben, auch genießen. Und wenn man da im Grunde nach 45 Jahren in meinem Fall jetzt sagt, okay, vielleicht reicht's jetzt auch mal mit Alkohol und rotem Fleisch, dann finde ich, ist es nicht so ein Riesenopfer, für mich persönlich.
Lass uns mal rüberhüpfen, so ein bisschen ins Politische auch, weil ich habe das ja schon angesprochen und du hast ja auch über dein Buch jetzt schon ein bisschen erzählt. Das geht ja wirklich auch um dieses, was steht dann gesellschaftlich dahinter? Auf dem Buchcover prangt ein Störer, wie man sagt, so ein sieht aus wie ein Sticker, wo ein Zitat von Sheila DeLis, die, ich würde mal sagen, Deutschlands bekannteste Gynäkologin, du hast sie schon erwähnt, ich hatte sie hier auch schon im Podcast, ganz tolles Gespräch auch gewesen. Ein Zitat von ihr drauf ist, dass da heißt, die Periode ist politisch, ihr Ausbleiben auch. Heißt das jetzt, dass wir wirklich über all das sprechen müssen, alles in der Öffentlichkeit breit treten müssen? Ich glaube, dass das so ein so Fragen sind, die sich die eine oder andere Hörerin vielleicht stellt. Was sagst du zu Frauen, die da vielleicht mit so einer Meinung auch kommen? Wahrscheinlich ist es aber eher was so auch noch zurückgehalten wird.
Ich glaube, dass niemand muss über seine Wechseljahre öffentlich sprechen, der das nicht möchte. Das Einzige, was ich sage, ist, dass es eben nichts ist, was tatsächlich privat ist und nur Einzelne betrifft. Und das eine hatten wir schon kurz besprochen, dass es eben nicht abrechenbar ist, dass es sich für keinen Gynäkologen oder Gynäkologin lohnt, eine Praxis zum Beispiel nur für Wechseljahre zu machen. Das wäre als Geschäftsmodell nicht möglich. Das andere ist die Arbeitspolitik. Und das es ist einfach so, dass viele Frauen im mittleren Alter auf Teilzeit wechseln oder ganz aus dem Berufsleben aussteigen. Und an dem Punkt wird es halt wirklich schwierig, weil wir sind in einer historisch einmaligen Situation. Wir werden als westliche Gesellschaften alle älter und wir haben einen unglaublichen Fachkräftemangel. Und innerhalb dieser Konstellation können wir es uns eigentlich nicht erlauben, die Frauen zu verlieren, die Arbeitenden. Weil die arbeiten, wo arbeiten Frauen? Die arbeiten an der Kasse, die arbeiten im Verkauf, die arbeiten in der Schule, die arbeiten in der Pflege, die arbeiten in Kitas. Und genau da ist ja dieser berühmte Fachkräftemangel. Das sind, wie wir ja seit 2 Jahren wissen, systemrelevante Jobs. Und wenn Frauen in den Wechseljahren meine Symptome haben und ich konnte Homeoffice machen, ich konnte meinen Sohn morgens Frühstück machen zur Schule und mich noch mal eine Stunde hinlegen, dann schränkt das manchmal die Arbeitsfähigkeit wahnsinnig ein. Und es gibt ein Beratungsunternehmen in den USA, die haben das mal überschlagen, was die Weltwirtschaft im Jahr verliert anhand von menopausalen Frauen. Das sind 150 Millionen Dollar. Und das ist nur die quasi bekannte Zahl. Und die kann nicht vollständig sein, weil die Dunkelziffer so hoch ist, weil die wenigsten Frauen rufen in der Arbeit an und sagen, ich kann heute nicht kommen wegen meiner Starkblutung. Weil genau das, was du sagst, muss ich das in der Öffentlichkeit so breittreten. Und deswegen sagen sie, haben Kopfschmerzen oder ihnen ist schlecht. Das heißt, es kann statistisch gar nicht erfasst werden, dass diese Frau aufgrund der Menopause ausfällt. Und wenn die Symptome schlimmer werden, und ich habe tatsächlich auch solche Zuschriften von Leserinnen bekommen, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind, wegen zum Beispiel Starkblutung. Ja? So banal das klingt, die trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Eine Frau hat mir erzählt, sie stand im Laden, hat ihre Tage bekommen und das Blut ist durch ihre Kleidung auf den Boden getropft, in der Öffentlichkeit. Und sie hat sich so geschämt, sie meinte, das wäre so schrecklich gewesen. Und da geht man nicht zur Arbeit, da geht man auch nicht schön essen, da geht man auch nicht ins Fitnessstudio oder zur Yoga-Klasse. Da bleibt man in der Nähe des eigenen Bads und ich kann das verstehen. Und da möchte man erst recht nicht auf der Betriebstoilette rumlaufen, ja. Und den Mülleimer fürs Tampon suchen oder sonstige demütigende Dinge. Und in diesem Moment wird eben diese sehr persönliche und auch sehr intime Geschichte der Wechseljahre plötzlich ein politisches Thema. Und es ist notwendig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass wir jede einzelne Frau in der Arbeitswelt brauchen. Frauen, die weiterarbeiten möchten, sollen weiterarbeiten können. Und da muss es Veränderungen geben. Ich sage immer die gleiche Sache. Es gibt sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rückenproblemen. Mhm. Da haben die meisten Konzerne einfach wirklich eine gute Regelung eingeführt, dass man eben, wenn man einen Attest hat vom Arzt, dass man Probleme mit dem Rücken hat, dann kriegst du einen Stehtisch, dann kriegt man so eine lustige Gelmaus, dann kriegt man eine ergonomische Tastatur, um halt präventiv gegen noch weitere Schäden vorzugehen. Und ich habe wirklich, also ich bin jetzt 10 Jahre in einem großen deutschen Konzern, der Stehtische zur Verfügung stellt. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendwer über irgendwen gelacht hat, der einen Stehtisch hat und sagt, hahaha, du hast Rücken, lustig. Aber wenn jetzt morgen Frauen in den Wechseljahren Ventilator auf ihren Schreibtisch stellen, da bin ich mir eben nicht so sicher, wie das ankommen würde.
Hast du es versucht bei dir im großen Konzern?
Ich habe tatsächlich habe nicht so ein Problem mit Hitzewallung. Ich habe wirklich eher Probleme mit Starkblutungen gehabt und habe natürlich bei mir im Konzern damit leben müssen. Wir sind aber sehr viele Frauen bei uns in der Redaktion, das ging, aber ich fand es schon richtig blöd. Ich fand es schon richtig bescheuert und gerettet hat mich Periodenunterwäsche, ganz ehrlich. Und das hat das für mich ein bisschen leichter gemacht. Aber ich kann das so gut verstehen, dass man sich da nicht mehr raustraut. Und das sind politische Probleme und das sind Probleme, die man angehen muss, natürlich neben der schlechten Versorgungslage. Und vielleicht noch als letzten Punkt, was auch eigentlich ganz viele Frauen nicht wissen, ist, dass im Grundstudium Medizin, ja, nur im Grundstudium, da kommt das Thema Wechseljahre gar nicht vor. Gar nicht. Das heißt, die Hausärztinnen und Hausärzte, die wissen das gar nicht. Die wissen es einfach nicht. Die wissen einfach nicht, dass es eine Östrogendominanz geben kann, die Frauen schon Ende 30 ereilen kann. Und dann hast du halt genau den Fall, dass du eine junge Frau, also eine Frau mit 38 hast, die Herzrhythmusstörungen hat und zum Hausarzt geht und dann heißt, ja, nee, ich finde nichts, geh mal zum Kardiologen, dann gibt's ein Langzeit-EKG, nee, ist auch alles in Ordnung. Und dann sitzt die Frau als nächstes vermutlich irgendwo beim Psychiater.
Ja, und das ist das Erstaunliche, ne? Ich meine, die Wechseljahre sind jetzt keine neumodische Erfindung, sondern die gibt's seit eh und je. Und auch, dass wir so alt werden, wie wir heute werden, ja, also dass das Leben auch nicht nach den Wechseljahren vorbei ist, auch das ist nicht erst in den letzten 10 Jahren so. Also da hätte schon mal lange etwas getan werden können. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Aber wenn wir jetzt mal so in die Praxis gehen und wahrscheinlich jetzt viele Hörerinnen genickt haben und sagen, ja stimmt, da könnte bei uns in der Firma auch irgendwie eigentlich mal was passieren und sich dann vielleicht fragen, aber so richtig traue ich mich ja nicht, aber wenn ich mich doch trauen würde, wie würde ich es denn angehen? Was könnte ich denn tun? Was könnten denn so die ersten Ansätze sein, dass wir wirklich so wir als breite Masse der Frauen etwas in unseren Firmen, ganz egal ob groß oder klein, in Bewegung bringen. Was sind dafür so deine Tipps oder kennst du vielleicht auch Erfolgsgeschichten tatsächlich, wo sich da schon was getan hat?
Ich glaube, dass es letztendlich sehr viel Mut erfordert, ehrlich zu sein und eben nicht zu sagen, ich habe Kopfschmerzen, sondern zu sagen, ich habe Probleme mit den Wechseljahren. Man kann sich ein gutes Vorbild nehmen an jüngeren Frauen, die tatsächlich anders mit ihrer Menstruation umgehen. Also für mich, als ich anfing, meine Tage zu kriegen als Schülerin, meine Eltern hätten mich zur Schule geprügelt. Es hätte keinen Weg, kein Szenario gegeben, in dem ich hätte zu Hause bleiben können wegen Regelschmerzen. Mhm. Es ist heute anders. Heute dürfen Mädchen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, zu Hause bleiben. Ich kann mich noch total gut erinnern an dieses Momentum, dass man irgendwie in der Schwimmhalle sitzt und nicht mitschwimmen kann, weil
stimmt, ja.
Heute kann man sagen, ich kann nicht mitschwimmen, weil ich meine Tage habe. Und keiner findet das komisch. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe einen Sohn und ich habe ihn mal gefragt, wie das ist und das ist für die ganz normal. Und daran kann man sich, glaube ich, so ein bisschen ein Beispiel nehmen. Ich möchte das gar nicht runterspielen, wie schwierig das sein kann, in einem Betrieb zu sagen, ich habe Wechseljahresprobleme und kann deswegen heute erst später kommen. Oder ich möchte Homeoffice machen oder ich möchte die Kamera in meinem Zoom-Meeting ausmachen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es ist aber tatsächlich nicht unbedingt die Sache der einzelnen Frau, sondern das ist was, was wir tatsächlich jetzt versuchen, in einem größeren Team zu machen, wo zum Beispiel auch Sheila Delis ist, aber auch Anke Sinningen von Wechseljahre und Susanne Liedtke von Nobody Told Me. Wir werden tatsächlich in den Bundestag gehen und anfangen, mit Abgeordneten zu sprechen, erstmal mit weiblichen, die auch kritisch sind übrigens, die das nicht als ihr ganz zwingend wichtiges Thema, das ganz oben auf der Agenda steht, sondern durchaus skeptisch sind, sich das aber einmal anhören wollen und bereit sind, an diesen beiden Punkten, nämlich Versorgung und Ausbildung, was zu verändern. Und in so einem Moment kann man eigentlich sagen, da ändert sich was. Das andere, was ich erzählen kann, ist, dass es in Großbritannien tatsächlich mittlerweile sehr viele Konzerne gibt, die da Hilfe einräumen, die nämlich zum Beispiel Betriebstoiletten mit Waschbecken anbieten. Ne? Das heißt, du kannst dir noch in der Kabine die Hände waschen, die flexible Arbeitszeiten anbieten. Dann gibt es zum Beispiel Supermarktketten, die noch Arbeitsuniformen verpflichtend für ihre Mitarbeiterinnen haben, dass sie eben nicht aus Polyester oder sowas sind, sondern aus atmungsaktiven Stoffen, damit die Frauen halt nicht so schwitzen. Es gibt sogar eine Bank, das ist die Bank of Ireland, die 5 flexible Menopausentage einräumt, also Krankentage aufgrund von Menopausalproblemen, die du flexibel nehmen kannst. Das ist natürlich, das wäre der große Traum, dass das einfach generell eingeräumt wird. Das muss dann auch nicht weiter begründet werden, sondern heute ist mein Menotag, tschüss. Weil man einfach in Großbritannien erkannt hat, dass man weniger Ausfall hat, wenn man Menotage einräumt oder eben Waschbecken in Toiletten baut, als wenn man die Mitarbeiterin verliert.
Ja, so ähnlich wie in Spanien, wo ja jetzt auch das Gleiche mit dem Thema Menstruation schon auch, ich glaube, gesetzlich verankert ist, ne?
Genau, 5 Tage haben die auch. Aber was da an Spott kam, da kam dann irgendwie Periodenurlaub. Also jeder Mensch, der mal Krämpfe gehabt hat, der weiß, dass es kein Urlaub ist. Und das muss man halt lernen, dass man da drüber steht. Das ist schwer. Und ich glaube, so kann man Veränderungen erwirken. Ich glaube, wenn wir uns ganz klar machen, dass, wie gesagt, wir reden hier von 8 Millionen deutschen Frauen, von denen viele, viele Fachkräfte sind, die eben extrem wichtig für diese Gesellschaft sind, dann fühlt sich das auch anders an, als wenn man sagt, oh, hier, mir geht's nicht gut, sondern einfach sagt, ich bin wichtig für diesen Betrieb. Ihr wollt, dass ich hier weiterarbeite. Also habe ich hier meinen Ventilator. Es gibt eine schöne Geschichte von Barack Obama, der eine Frau in den Wechseljahren in seinem Team hatte und die hatten irgendwie eine große Teamsitzung und die Frau fing wahnsinnig an zu schwitzen, weil sie eine Hitzewallung hatte. Dann ist er wortlos aufgestanden und hat das Fenster aufgemacht. Mhm. Das geht.
So geht das, ne? Also auch, ich glaube, wir haben nicht allzu viele männliche Zuhörer so grundsätzlich, aber ich gebe trotzdem mal an der Stelle den Appell raus an die Männer da draußen, an euch Männer da draußen. Sowas hilft uns tatsächlich, ja? Also so kleine Gesten sind das und da muss man auch gar nicht immer viele Worte drüber verlieren. Also das ist das, was ich eigentlich am schönsten an dieser Geschichte finde.
Es ist definitiv am schönsten und es ist eine Normalisierung. Es ist eine Normalität. Das ist genauso wie der Stehtisch und bei uns im Konzern sind es in erster Linie ITler, die das haben, also Männer in anderen Worten. Ich glaube nicht, dass man da irgendeinen Kommentar drüber machen muss oder auch nicht, dass ich das je erlebt hätte. Und genauso kann man auch damit umgehen. Es ist keine Behinderung, es ist keine Krankheit, es ist eine manchmal sehr unangenehme Einschränkung. Und präventiv kann man am Arbeitsplatz damit umgehen. Und es hat einfach mit der Wertschätzung von Frauen im Arbeitsdienst zu tun, ihnen diesen Millimeter entgegenzukommen.
Ja.
Dazu gehört eben, sich zum Beispiel einen Ventilator auf den Tisch zu stellen, der dann auch nicht kommentiert wird.
Ja. Und es geht ja auch nicht nur um die Frau jetzt als im Arbeitsprozess, sondern um die Frau generell, finde ich, ne? Weil das ist einfach was, diese Wechseljahre gehören zu uns Frauen dazu und jede Frau geht da durch, wie auch immer. Ich meine, das ist auch ein Stück weit natürlich mit dem Älterwerden verbunden, deshalb kommt dann irgendwann ja auch so bei vielen auch die Psyche ins Spiel. Und das ist aber ein Punkt, finde ich, da können wir uns tatsächlich das eine oder andere auch von den Männern abschauen, ne? So in puncto Älterwerden und damit umgehen und so. Also man sieht ja immer mal wieder Männer, die so ihre Plauze rausstecken und rausstrecken und drüber streicheln und auch so mein Waschbärbauch und so. Und das auch so einfach mit so einem Tick Humor nehmen und wissen, das gehört aber dazu. Die machen oft den Eindruck, als wenn sie da gar nicht sehr stark mit sich hadern, weil das zum Älterwerden ein Stück weit dazugehört. Ich rede jetzt nicht über das, wo es dann ganz ungesund wird, ne? Also um das auch klar abzugrenzen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Siehst du das auch so? Erlebst du das auch so?
Man kann sich auf jeden Fall was von den Männern abgucken. Für die ist es natürlich leichter, weil sie eben gesellschaftlich anders gewürdigt werden im mittleren Alter. Da hat dann jemand Erfahrung, da kann jemand Erfahrung weitergeben, da hat jemand Führungskapazitäten gesammelt. Bei Frauen ist es, glaube ich, also das war so das Ergebnis aus meiner Recherche, dass sie natürlich traditionell in der Gesellschaft den Wert hatten, Nachkommen zu produzieren. Ne? Frauen waren halt da. Also wenn man sich diese ganzen tollen Game of Thrones Serien anguckt, da geht es ja genau darum, wir brauchen hier einen Thronfolger. Ne? Das ist das Wichtigste. Und wenn die Frau, die Prinzessin das geschafft hat, die Königin, dann hat sie ihren Job am Volk erfolgreich getan. Und ich glaube halt, dass das irgendwo noch verinnerlicht ist, dass der Wert und die Wertschätzung einer Frau mit dem Ende ihrer Fruchtbarkeit endet. Und das ist das, was ich so ein bisschen in heutigen Zeiten fragwürdig finde, dass eben das Ende der Fruchtbarkeit und Weiblichkeit und Wert einer Frau so gleichgesetzt wird. Und das wäre für mich wirklich ein großer Erfolg, wenn ich da die Möglichkeit hätte, ein bisschen ein Schräubchen dran zu drehen, dass Frauen das nicht so sehen. Wie gesagt, wir haben ja noch fast die Hälfte unseres Lebens vor uns und ich möchte das mit dem gleichen Wert und auch der gleichen Weiblichkeit, wenn du so möchtest, bitte weiterleben. Und ich glaube, das ist das, was den Männern tatsächlich nach 3000 Jahren Patriarchat einfach leichter fällt. Und ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass man wirklich sagt, wie gesagt, Systemrelevanz endet nicht mit den Wechseljahren und die Weiblichkeit auch nicht. Und dann kann man, glaube ich, so wie Isabella Rossellini sehr stolz mit Plauze und Falten und Haaren an komischen Stellen durch die Welt laufen. Ich nehme mir ansonsten gerne ein Beispiel an Wahlen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber was ich auch nicht wusste, ich weiß nicht, ob du das wusstest, war, dass es unter Säugetieren nur ganz wenige Spezies gibt, die überhaupt Wechseljahre erleben.
Ja, und einige Walsorten sind dabei, ne? Ja.
Genau, es sind wir Menschen und es sind halt Narwale und Killerwale. Und es ist lustig, weil man weiß deswegen noch gar nicht, warum es überhaupt Wechseljahre gibt. Also evolutionär ist es eigentlich nicht klar. Und man hat eben in der Walforschung, also konkret mit Killerwalen, rausgefunden, dass die Weibchen, die eben nicht mehr gebären können, die Herden anführen. Was auch total Sinn macht. So Wale, die machen jedes Jahr eine wahnsinnsweite Tour irgendwie von einem Pol zum anderen und an der einen Seite essen sie und an der anderen Seite gebären sie ihre Kinder. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das ist, wie gesagt, eine sehr lange Strecke. Und diese Walkühe sind es natürlich unfassbar oft geschwommen. Das heißt, die kennen sich extrem aus. Die wissen genau, wo es die besten Futterstellen gibt, wo es gefährlich wird. Aber sie haben eben nicht mehr die Verantwortung, auf ihre Kinder aufzupassen. Sie müssen nicht mehr säugen. Sie können sich einzig und allein auf die Führung der Herde konzentrieren. Und das ist das, was ich immer versuche zu sagen, ist, man verliert eine Kapazität und auf der anderen Seite öffnet sich eine. Mhm. Und ich glaube halt, dass diese Kapazität kann man super anwenden. Und ich sage auch immer, das muss nicht heißen, dass es Anführerin im wirtschaftlichen Sinne ist. Keine Frau, die nicht möchte, muss in die Führungsebene.
Aber ja. Die Frauen, die möchten, dürfen gern.
Sie dürfen gerne, aber sie müssen nicht. Ja. Also ich glaube eben, man kann diese Kapazität auch nutzen in Engagement in der Community oder in der Schule oder mit den Freundinnen. Ja. Mhm. Man kann nochmal Dinge für sich anstoßen. Und das ist doch das wirklich Schöne, ja, dass man all diese Erfahrungen gesammelt hat und plötzlich eben besser in der Lage ist, Entscheidungen für sich selber zu treffen und nicht für andere.
Ich finde das ja auch wie du recht krass und ich erlebe das, weiß ich nicht, oder ich sehe das vielleicht an der einen Stelle ein bisschen anders, dass dieses Thema der Fruchtbarkeit im Zusammenhang mit der Bedeutung der Frau so in der Gesellschaft, ich habe nicht den Eindruck, dass das noch so eine starke Wirkung hat, aber wahrscheinlich hast du recht und es steckt irgendwie noch in uns drin. Was ich aber sehr wohl erlebe, was noch eine sehr, sehr starke Wirkung im Miteinander hat, ist das Thema der Attraktivität, der vermeintlichen Attraktivität, ne? Dieses Schönheitsideal, dieses Frauen, die Schönheit wird ja den Frauen, den jungen Frauen, ne, jung und wohlgeformt und schlank und lange Haare und was alles so die Merkmale der Schönheit, der weiblichen Schönheit irgendwie waren. Und das ist natürlich ein Thema, was mit den Wechseljahren, wenn jemand so tickt, wenn Frauen so ticken und sich darüber als Frau identifizieren, was natürlich schwierig wird mit den Wechseljahren. Ne? Und das ist, glaube ich, was tatsächlich auch oft unbewusst von der Gesellschaft, auch von anderen Frauen dann wiederum und von der Männerwelt so ja durch beiläufige Bemerkungen vielleicht oder einfach nur auch schon durch blöde Gedanken so, also wo wir alle dran arbeiten können ein Stück weit, ne, finde ich. Also dieses Thema der Attraktivität ist für mich ein stärkeres so in der Wahrnehmung als das Thema der Fruchtbarkeit.
Ich würde dazu sagen, dass das ja Hand in Hand geht, weil unsere Schönheitsideale, also die langen Haare, von denen du sprachst, die Form, die pralle Haut, das sind ja alles Merkmale von Fruchtbarkeit. Wenn die Haare lang und schön sind, dann ist das Weibchen gesund und fruchtbar. Und dass unser Schönheitsideal ist meines Erachtens darauf angelegt, eben für Männer eine möglichst attraktive und dadurch eine fruchtbare Frau zu präsentieren. Und ich glaube, dass man da ansetzen kann und könnte und dass man eben diese dieses, also ich bin überhaupt nicht gegen Eingriffe. Ich bin dafür, dass jede Frau das tun soll, damit sie sich am wohlsten und am stärksten und am gesehensten fühlt. Und wenn das für die eine Botox heißt und für die andere kein Make-up und keine Haare färben, dann ist beides in meinen Augen total in Ordnung. Ich glaube einfach, dass dieses Bildnis, dass man eben besonders schön und besonders weiblich aussieht, wenn man zum Beispiel schöne lange Haare hat, dass es sich lohnt zu fragen, warum das so ist und warum zum Beispiel in Deutschland es immer noch ein Thema ist, dass es sich für Frauen ab einem bestimmten Alter nicht mehr schickt. So wie wir beide jetzt noch schön.
Stimmt.
Und das ist so ein bisschen dieses Ding. Das ist ja, lange Haare sind ja was Weibliches und Fruchtbares. Und wie gesagt, da würde ich immer sagen, um Gottes Willen, nein, wenn du schöne Haare hast und da Spaß dran hast, niemals abschneiden. Wenn du Spaß an einer Kurzhaarfrisur hast und das praktischer findest. Ich hatte eine Phase, da sind mir so stark die Haare ausgefallen, dass ich einfach, meine Haare sind sehr dunkel und mein Fußboden sehr hell und es sah einfach aus, als hätte ich ein Tier hier. Mhm. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich musste die abschneiden. Das ging nicht. Im Augenblick geht's wieder gut, jetzt sind sie wieder lang, aber das ist sowieso was. Das war mal ein guter Rat von einer sehr guten Friseurin in Los Angeles, die zu mir sagte, don't get attached to your hair. Ja? Also, dass man sich nicht darüber definieren soll, dass man lange Haare hat. Und das war ein wahnsinnig guter Rat. Und daraufhin habe ich einfach immer alle paar Jahre mir die Haare abgeschnitten. Und wie gesagt, in dieser einen schlimmen Phase, wo mir eben die Haare so stark ausfielen, habe ich sie dann abgeschnitten. Und das kann man aber, und ich fand das aber auch gut, ich mag mich auch mit Kurzhaaren. Ist tatsächlich viel praktischer. Ich habe im Augenblick das Gefühl, ich muss es noch ausnutzen, solange es noch geht mit der Matte hier.
Ja.
Aber ich glaube halt, dass die Ideale so von außen gesteuert sind und eben auch mit dem Dick- und Dünnsein. Natürlich ist es total ätzend, wenn einem die Klamotten nicht mehr passen. Total. Ich glaube auch nicht, dass man es kleinreden kann. Und es ist völlig legitim, davon echt schlechte Laune zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wenn es mir doch besser geht eigentlich, warum mache ich mir dann so viel Gedanken über die Jeans, in die ich nicht mehr reinpasse?
Ja.
Und ich glaube, dass man das schon auch gehen lassen kann und lernen eben zu sehen, dass diese Außenwirkung, die ist gar nicht mehr so wichtig. Und ehrlich gesagt, ist das für mich das Tolle an den Wechseljahren. Also ich werde meine Periode nicht vermissen. Ja? Ich hatte da keinen Spaß mit. Ich hatte immer Krämpfe und Schmerzen. Ich habe ein tolles, gesundes Kind. Ich will jetzt eigentlich nur noch, dass es vorbei ist. Und ich habe mich aber trotzdem, wie gesagt, wie eingehend schon gesagt, nie wohler gefühlt. Und das kann man ja auch schön chemisch begründen, dass eben das Östrogen geht runter, das Testosteron geht hoch, das Östrogen macht, dass wir uns kümmern und immer schön auf das Wohl anderer Leute schauen. Und jetzt fällt es halt leichter, Frauen zu sagen, nee, jetzt komme ich zuerst. Und das ist vielleicht nicht schön und weiblich im gesellschaftlichen Sinne. Ja, es ist kein Kätzchen, das schön sagt, was kann ich für dich tun? Aber ich empfinde das als totale Erleichterung.
Ja, und es ist ja auch, ich meine, die Gesellschaft braucht ja auch nicht nur Kätzchen. Ja, also die Gesellschaft braucht ja auch selbstbewusste Frauen. Also mal abgesehen davon, dass es uns als dann jetzt vielleicht selbstbewussteren, stärkeren Frauen persönlich besser geht, bringen wir ja damit auch wieder neue Dinge in die Gesellschaft ein. Also es ist ja, wir haben ja genauso natürlich auch wie die Männer in unserem Alter eine gewisse Erfahrung, damit auch eine gewisse Weisheit und das eben auch zu nutzen, weil wir auch unsere Energie, unsere Kraft immer weniger für die eigene Familie brauchen. Ich meine, klar, dann kommt natürlich die Elterngeneration, um die sich auch gekümmert werden möchte dazu. Aber so grundsätzlich tun sich ja schon Freiräume auf, die wir bitte auch nutzen dürfen. Und das kommt ja uns und allen anderen auch zugute. Also für mich hat das auch absolut nur positive Effekte.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch zu dem Gesellschaftlichen, warum die Wechseljahre gesellschaftsrelevant sind, ist eben, du wirst dich wundern, aber Personaler haben Frauen ab 45 nicht auf dem Schirm. Die sehen nicht, dass die tolle Erfahrungen mit sich bringen. Die würden nicht sagen, oh, das sind aber die Ersten, die ich jetzt anspreche, wenn ich eine neue Stelle zu besetzen habe. Und an dem Punkt denke ich mir, wir brauchen einfach eine bessere Lobby und man muss es besser kommunizieren, weil ich gebe dir total recht. Das ist ja das, was ich mit den Wahlkühen sagen wollte, dass es eben diese Erfahrung und diese Weisheit eben ist. Da ist ganz viel Potenzial, um eben weiterzugehen und tatsächlich auch nochmal für sich eine andere Stufe zu erreichen. Nur das muss natürlich auch sich matchen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sagt, man hat als Frau dann eben andere Kapazitäten, die wieder frei werden. Ja. Ich gebe dir total recht, da kann die gesamte Gesellschaft von profitieren, da können Unternehmen von profitieren, da können Communities und Kommunen von profitieren. Ja. Mhm. Und Deutschland ist ein Land der Ehrenämtler zum Beispiel. Ja, wir haben Millionen von Ehrenämtlern. Ja. In allen möglichen Bereichen. Und diese Ehrenämter halten, ehrlich gesagt, diese Demokratie mit ihren eigenen Händen. Und die brauchen ganz viele Frauen, die ganz viel Erfahrung haben und die wissen, wie man, keine Ahnung, Community-Feste organisiert, wie man Townhall-Meetings macht, weil sie eben auch die sozialen Strukturen haben, ihre Nachbarschaften kennen, die anderen Frauen in der Straße kennen, die zusammenbringen können. Und das sind ja oft tatsächlich Skills, die Männern noch nicht so zu eigen sind. Ja? Und ich glaube, da kann man wahnsinnig viel mit erreichen. Ich gebe dir total recht.
Nun bist du ja auch in der Medienwelt zu Hause, sowieso seit vielen, vielen Jahren schon. Siehst du da schon Veränderungen? Hat sich da in den letzten Jahren schon was getan? Wo stehen wir da?
Es ist immer noch schwierig, sage ich dir ganz ehrlich. Du hast immer noch mehr Männer in Führungspositionen in diesem Alter um die 50 als Frauen. Die Diversität nach oben nimmt nicht zu. Es ist eben personaler, wollen dann doch nach unten eher junge Menschen einstellen. Ich glaube auch, dass die Mischung ganz wichtig ist. Ja? Mhm. Dass es sehr wichtig ist, dass eben jüngere Menschen mit erfahreneren Menschen zusammenarbeiten und dass man sich eben auch die Zeit nimmt, voneinander zu lernen. Aber ich glaube eben, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Und ich meine auch da wieder, wir werden nicht nur du und ich werden älter, sondern die gesamte Gesellschaft wird älter. Und da wird es einen anderen Bedarf geben. Du erwähntest eben die Elterngeneration, weil das wird für viele für uns ein Thema, dass die Eltern älter werden und gepflegt werden müssen. Da sind wir wieder beim Fachkräftemangel. Wer kümmert sich eigentlich um unsere Eltern? Ja. Und das sind natürlich einfach große Themen und die müssen in den Medien natürlich auch gespielt werden. Damit muss ich auseinandergesetzt werden, genauso wie mit den Wechseljahren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, inwiefern man da nicht eine Durchmischung braucht und einfach auch Mitarbeiterinnen über 45 ganz, ganz dringend an wichtigen Stellen weiterhin beschäftigen sollte.
Und in den Medien nach außen, also wenn über die Wechseljahre gesprochen oder geschrieben wird und so, siehst du da schon einen Fortschritt? Siehst du da eine Veränderung in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, dass einfach eine ganz neue Generation Frauen in die Wechseljahre kommt. Und ich glaube, dass wir im Grunde, also vor allem du, Angela, die ja schon so lange mit dem Thema unterwegs ist, da sicherlich große Pionierarbeit leistest. Aber ich denke, dass die Frauen, die jetzt so Mitte 30 sind, wenn die in die Wechseljahre kommen, die werden sich das gar nicht mehr gefallen lassen, da irgendwelche Einschränkungen einzunehmen. Und das ist auch richtig so. Und ich glaube einfach, dass das Bild von Frauen, also ich weiß nicht, ob du mal in deiner Recherche in ältere Ratgeber reingelesen hast, wo dann so von Übergang und Abschied die Rede ist. Ja. Und ja. Da zieht sich einfach alles zusammen. Das präsentiert uns ja gar nicht mehr als selbstbestimmte Frauen. Und ich glaube einfach, dass sich da ganz viel ändern wird. Und du siehst, das war jetzt Titelthema auf dem New York Times Magazine. Es war Thema der Woche in der Podcast von Oprah. Es ist selbst in Tabloids wie in der Daily Mail, jeden Tag gibt es eine Meldung zu den Wechseljahren. Es ist eine, nochmal, wir reden hier von 8 Millionen Frauen und wenn 8 Millionen Frauen losgehen und sich ein bestimmtes Produkt kaufen, weil es die vulvovaginale Atrophie verbessert, ne, die berühmte Scheidentrockenheit, dann ist das viel Geld. Ja? Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, dass da steckt was hinter an Power, an Relevanz, an Geld, ja.
An Kaufkraft letztendlich, ja.
Kaufkraft, richtig.
Das ist also so doof, wie das immer klingt, ja, aber das ist eine große Macht, die wir damit haben.
Das kann man sich tatsächlich von den Männern abgucken, da würde ich dir total recht geben, weil wenn die irgendwo Kaufkraft sehen, dann reagieren sie sofort und sehen sofort die Relevanz. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich lernen. Was mir total wichtig ist, ist eben, dass man diese Relevanz allen Frauen in den Wechseljahren zugänglich macht, nicht nur Frauen wie die und mir, die in der Medienwelt unterwegs sind, die eben auch eventuell die Mittel haben, sich dann so eine Creme zu kaufen, sondern wirklich allen Frauen. Und deswegen ist es ein politisches Thema und deswegen bemühen wir uns jetzt eben auch, dass es tatsächlich ein zum Beispiel von der Krankenkasse bezahltes Beratungsgespräch gibt, dass die Ärztinnen und Ärzte besser ausgebildet werden. Weil mitunter, also wenn ich jetzt von dem dunklen Wald, in dem ich stand, ausgehe, wenn man dann vielleicht nicht so viel Mittel zur Verfügung hat oder am Ende sogar vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, dann ist es, glaube ich, wirklich schwierig, sich Hilfe zu holen.
Ja, deshalb finde ich es auch ganz großartig, dass ihr es geschafft habt, einen Termin im Bundestag zu bekommen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Ich drücke alle Daumen ganz fest. Und vielleicht ist ja dann der nächste Termin irgendwo auf einem Kongress, wo sich die Personaler mal treffen. Weil das ist ja dann auch was so, wenn ich deine Ausführung richtig verstanden habe, wo auch noch viel Luft nach oben ist, wo man auch wirklich gut noch was anstoßen darf, damit sich da auch mal was ändert.
Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube eben, dass man auf dem gesamten Gebiet, also Thinktanks für Frauen ab 45, wie wir uns besser vernetzen können und wie man tatsächlich eine bessere klassische Lobby dafür schafft. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Und ich glaube einfach, dass, was ich auch wirklich feststelle, ist, dass die Wechseljahre sind ein unheimlich verbindendes Thema. Ja, wenn man eine andere Frau trifft, die einerseits betroffen und andererseits interessiert ist, dann ist man wahnsinnig schnell, wahnsinnig eng und persönlich miteinander. Da ist irgendwie dann kein Raum mehr für Smalltalk. Und das finde ich total toll. Das hätte ich nie erwartet. Und das gibt einem einfach eine wahnsinnige Nähe. Und ich glaube, da kann man mitarbeiten und ich spüre eben auch eine unheimliche Energie, die zurückkommt auf Lesungen in Gesprächen wie diesen, in Gesprächen oder auch in Zuschriften, dass man da was bewegen kann. Und wie gesagt, das muss nicht heißen, dass wir jetzt alle Chefinnen noch werden, sondern es heißt eben, dass man jede für sich, jede in ihrem Maß und in ihrem Umfeld eben Verantwortung übernehmen kann und genau wie du sagst, das Gelernte teilen kann.
Ja, eine Sache mag ich da auch gerne noch ergänzen. Es geht, wenn man sich über die Wechseljahre austauscht, ja auch nicht immer nur um die körperlichen Beschwerden, ne? Sondern das ist ja eine Zeit, die wirklich auch so seelisch und geistig ganz viel mit einem macht. Und was ich erlebe, also ich bin jetzt auch seit vielen Jahren in der Online-Welt wirklich unterwegs und nicht nur mit dem Online-Magazin, sondern ich arbeite auch in der Kommunikation und als Schreibcoach und so. Und ich habe einfach aber über mein Online-Magazin so viele Frauen kennengelernt, die in den 40ern und 50ern ihr berufliches Leben komplett umkrempeln und auf einmal was ganz Neues machen, ja, sich auf einmal so einen Traum verwirklichen, einen Traum von der Selbstständigkeit, einen Traum von einem Beruf, den sie schon immer mal lernen wollten. Ganz viele gehen und das finde ich ist auch ein ganz tolles Geschenk für die Gesellschaft. Ganz viele gehen in Heilberufe. Na, ganz viele machen Ausbildung zu Heilpraktikern, zu Ernährungswissenschaftlern, also alles, was der Gesundheit auch, vieles, was der Gesundheit wirklich gut tut, ja, der körperlichen und der mentalen Gesundheit. Und auch das ist, glaube ich, eine Ressource, die noch nicht so in der breiten Gesellschaft angekommen ist, was da eigentlich auch gerade noch am Entstehen ist.
Auf jeden Fall. Und es ist ja so notwendig, Angela. Es ist so notwendig, dass man eben sich erzählt, wie eben zum Beispiel Nahrung auch in einem heilenden Sinne eingesetzt werden kann. Und auch das verlängert das Leben und das Wohlsein. Und das ist ja genau im Grunde die Tradition, das traditionelle sogenannte weibliche Wissen, das eben durch Kriminalisierung und Hexenverbrennung verloren gegangen ist. Und ich glaube eben, dass wenn wir uns dahin zurück orientieren, dass das eben auch Weisheit ist und einen wahnsinnigen Wert für die Gesellschaft hat, dann sind wir da, glaube ich, um einiges reicher.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Abschließend, liebe Miriam, eine Frage, die ich fast allen meinen Gästen stelle, weil die Podcast-Folge heißt ja so, wie mein Buch auch heißt, Crazy Sexy Wechseljahre. Was findest du an den Wechseljahren crazy und was findest du vielleicht auch sexy daran?
Ich finde an den Wechseljahren crazy, dass es so rauf und runter geht, dass du dann eben in einem Moment sich so stark und unantastbar fühlt und im nächsten sehr durchlässig und angreifbar. Mhm. Und sexy finde ich daran, dass ich mich wirklich bei mir angekommen fühle. Ich glaube, ich werde jetzt die Frau, die ich immer werden sollte. Nicht in der Pubertät, nicht in der Mitte meiner 20er, sondern jetzt. Und das finde ich unheimlich aufregend und sexy.
Wow, das ist schön. Das gefällt mir. Liebe Miriam, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir fürs Hiersein. Ich danke dir für dein Buch. Nochmal große Empfehlung, wirklich Die gereizte Frau von Miriam Stein. Also sehr unterhaltsam geschriebene Anekdoten, wirklich von auch vielen bekannten Menschen. ein Buch, was sehr zum Nachdenken anregt. Also ich kann euch das wirklich, wirklich ans Herz legen. Sage danke fürs Zuhören. Was mir noch einfiel, wir hatten eine Folge, das muss irgendwas Anfang der 20er gewesen sein, 23 oder 24 oder so. Da haben wir schon mal über das Image der Wechseljahre gesprochen. Da hatte ich die Kaya Andrea Otto zu Gast, auch eine ganz tolle Buchautorin. Und da haben wir auch über Epigenetik und über auch die Folgen, die heutigen Folgen noch vom langen Patriarchat, wirklich von der Kirche und so weiter gesprochen. Also das passt dazu, wer in dieses Thema auch noch ein bisschen einsteigen möchte. Ein letzter Hinweis noch in eigener Sache. Gute Bewertungen auch so eines Podcasts helfen uns natürlich immer, auch dieses Thema weiter voranzubringen. Also wir freuen uns immer über 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diese Folge hört. Und jetzt sage ich vielen lieben Dank, liebe Miriam, dass du hier warst. Das war ein sehr tolles Gespräch, hat mir wunderbar gefallen und ich drücke euch natürlich die Daumen und wünsche euch ganz viel Freude auch und Erfolg im Gespräch im Bundestag und bei all dem, was du so tust.
Vielen Dank und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.